RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. Computer, Handys und Halbleiter werden von den stark erhöhten US-Zöllen ausgenommen. Das hat die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde mitgeteilt. Giselle Uka.
Damit macht die US-Regierung einen weiteren Rückzieher in ihrer Handelspolitik und entlastet so vor allem Verbraucher, denn die hätten durch die extrem hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte, denn etwa 80% der iPhones für den US-Markt werden in China hergestellt.
CDU-Chef Friedrich Merz hat vor dramatischen Folgen der chaotischen Zollentscheidungen von US-Präsident Trump gewarnt. Im Handelsblatt sprach er sich für eine transatlantische Freihandelszone ohne Zölle aus. Sven Weingärtner.
Die Politik von Präsident Trump erhöht das Risiko, dass die nächste Finanzkrise schneller kommt als erwartet, sagte Merz der Wirtschafts- und Finanzzeitung. Die Globalisierung sei in ihren Grundfesten erschüttert und das trifft Deutschland wie kaum ein anderes Land, so Merz weiter. Im Streit um Zölle zwischen den USA und der EU spricht Merz sich für 0% auf alles aus. Das wäre für beide Seiten besser. Bei seinem ersten Besuch in Washington wolle er Trump klarmachen, dass Europa eine handlungsfähige und handlungsbereite politische Einheit sei.
In Berlin-Charlottenburg ist es gestern Nachmittag zu einem tödlichen Streit gekommen. Im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz hat ein Mann auf einen anderen eingestochen. Das Opfer starb noch vor Ort. Wie die Polizei dem RBB mitteilte, flüchtete der Täter in die Schlossstraße. Dort habe er Polizisten mit dem Messer bedroht, die daraufhin Schüsse abgaben. Der Vorschlag von Unionsfraktionsvize Spahn für einen neuen Umgang mit der AfD ruft Kritik hervor. Der SPD-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus Saleh sagte dem RBB, wer Rechtsextremisten gleichstelle mit der demokratischen Opposition, relativiere die Gefahr für Gesellschaft und Demokratie. Spahn ist dafür, bei organisatorischen Fragen im Bundestag mit der AfD so umzugehen wie mit anderen Oppositionsparteien auch. Es gehe nach seinen Worten darum, die richtige Balance zu finden. Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Leverkusen 0:0 unentschieden gespielt. Die weiteren Ergebnisse: Bayern München, Dortmund 2:2, Hoffenheim Mainz 2:0, Mönchengladbach, Freiburg 1:2, Bochum Augsburg 1:2 und Kiel St. Pauli ebenfalls 1:2. In der zweiten Liga hat Hertha BSC zu Hause gegen Darmstadt 1:1 gespielt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht meist klar oder gering bewölkt und trocken bei 9 bis 4 Grad. Am Tag ist es erst sonnig, später bewölkt. Schauer oder kurze Gewitter sind möglich bei maximal 21 bis 24 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Und wir haben aktuell noch die A1 bei uns im Programm, Bremen Richtung Hamburg. Die ist zwischen Maschener Kreuz und Harburg wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die A42, M-Schnellerweg, Dortmund Richtung Kamp-Lintfort. Hier zwischen Gelsenkirchen-Schalke und Gelsenkirchen-Zentrum ist die Autobahn nach einem Unfall auch gesperrt. Und die A70 Schweinfurt-Werneck Richtung Bamberg, die ist zwischen Gochsheim und Schonung ebenfalls nach einem Unfall gesperrt. Wir hoffen, dass Sie eine gute und sichere Fahrt heute Nacht haben. Es ist kurz nach 1.
Die ARD Infonacht.
Ich bin Nina Zimmermann und Sie hören uns aus Hamburg. Wir begleiten Sie wie gewohnt aus den Studios von NDR Info durch die Nacht. Die diplomatische Funkstille zwischen den USA und Iran ist beendet. Das ist unser Schwerpunkt jetzt zum Start in diese neue Stunde. Eigentlich hatte das Regime im Iran mehrfach erklärt, nicht mit den USA über das Atomprogramm zum Beispiel verhandeln zu wollen. Aber jetzt kam es im Oman, also auf neutralem Boden, zu ersten Gesprächen zwischen beiden Ländern. Dabei war eigentlich nur ein indirekter Austausch von Positionen geplant. Beide Seiten hatten 2,5 Stunden in der Hauptstadt Maskat in zwei getrennten Sälen erst konferiert und am Ende kam es dann zu einer überraschenden Begegnung. Moritz Behrendt.
Im Sultanat Oman haben die US-Regierung und der Iran Tuchfühlung aufgenommen. Am Ende kam es sogar zu einem kurzen direkten Zusammentreffen des iranischen Außenministers Abbas Araghchi mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff. Dabei hatte die iranische Seite zuvor noch betont, dass der nötige Abstand gewahrt werde gegenüber den Vertretern eines Landes, das in der Propaganda der Islamischen Republik als großer Satan geschmäht wird. So sagte der iranische Außenminister Araghchi nach seiner Ankunft in der omanischen Hauptstadt Maskat. Klar ist zu diesem Zeitpunkt, dass die Verhandlungen indirekt sind. Und aus unserer Sicht ist ebenfalls klar, es geht ausschließlich um die Nuklearfrage. Beobachtern zufolge ist die Befürchtung im Iran groß, dass die US-Regierung mit den Gesprächen weitergehende Forderungen verfolgt als nur die Aufgabe des iranischen Strebens nach der Atombombe. Die USA könnten auch eine Einstellung des iranischen Raketenprogramms verlangen, sowie ein Ende der Unterstützung für Milizen in arabischen Staaten wie die Houthi im Jemen. Diese Punkte waren im Atomabkommen mit dem Iran von 2015 ausgeklammert. Die internationale Vereinbarung hatte US-Präsident Donald Trump in seiner ersten Amtszeit einseitig aufgekündigt und scharfe Wirtschaftssanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt. Seit seinem erneuten Amtseintritt übermittelt Trump eine doppelte Botschaft in Richtung Teheran. Wir bieten euch Verhandlungen an. Falls die scheitern sollten, sind wir zu einem militärischen Eingreifen bereit. Oder wie es die Sprecherin des Weißen Hauses Caroline Leavitt ausdrückt. Alle Optionen liegen auf dem Tisch. Der Iran muss sich entscheiden. Entweder er geht auf die Forderungen von Präsident Trump ein oder es wird die Hölle losbrechen. Was das genau heißt, darüber rätseln wie seit Monaten die Experten. Steht ein gemeinsamer israelisch-amerikanischer Angriff auf den Iran bevor? Und wenn ja, was wären die militärischen Ziele? In der amerikanischen Rhetorik sind neue Phrasen aufgetaucht, sagt der libanesische Politikwissenschaftler Mohammed Al-Kawas. Diesmal sprechen sie von der Demontage von Infrastrukturen, das ist neu. Der Iran ist regional geschwächt, Teheran weiß das und handelt entsprechend. Und der Iran-Experte Massoud El-Faq sagt im Fernsehsender Al-Arabiya, wenn die USA sich dazu entschließen sollten, Angriffe auf die iranischen Atomanlagen zu starten, glaube ich nicht, dass der Iran alle diese Angriffe abwehren kann. Aber die USA könnten auch nicht alle iranischen Atomanlagen ausschalten. Daher wäre jede Militäraktion der USA taktischer Natur, um den Iran zurück an den Verhandlungstisch zu bringen. Aktuell stehen die Zeichen noch auf Verhandlungen. Irans Außenminister Araghchi sagte, das ist das erste Treffen. Wir werden zunächst grundlegende Fragen klären, unter anderem, ob beide Seiten den Willen zu Verhandlungen haben. Danach könnte es einen Zeitplan dafür geben. Mehr als 2 Stunden lang habe es indirekte Gespräche gegeben, vermeldet die iranische Nachrichtenagentur ISNA. Danach hätten sich Witkoff und Araghchi in Gegenwart des omanischen Außenministers für einige Minuten lang direkt ausgetauscht. Es sei vereinbart worden, die Gespräche in der kommenden Woche fortzusetzen.
Und über dieses Treffen im Oman hat André Schünke bei Tagesschau 24 auch noch mit dem ARD-Korrespondenten Alexander Stenzel gesprochen, der von Kairo aus das Treffen beobachtet hat. Wie ist das Ergebnis dieser ersten Runde zwischen den USA und Iran zu bewerten?
Es ist schon sehr fortschrittlich, dass man sich kommende Woche wohl möglicherweise wieder in Oman treffen will. Also das ist ein gutes Zeichen, weil wir erinnern uns, 2018 hat Präsident Trump damals das Atomprogramm gecancelt, woraufhin es dann eben keine Gespräche mehr gab. Und jetzt laufen die ersten Gespräche wieder an. Also das lässt hoffen, dass am Ende vielleicht möglicherweise wieder ein guter Atomprogrammvertrag dasteht.
Warum haben die USA ausgerechnet jetzt neue Gespräche mit dem Iran begonnen?
Der Iran hat in der Zwischenzeit, also seit 2018, sehr, sehr viel Uran angereichert. Jetzt bis auf 60%. Und er hat damit mehr und mehr waffenfähiges Uran. Insofern ist es absolut dringlich, dass eben ein Deal zustande kommt, damit eben Iran nicht tatsächlich dann letzten Endes eine Atombombe baut. Und laut der Internationalen Atomenergiebehörde könnte Iran innerhalb von wenigen Wochen, 3 Wochen wohl, eine Bombe bauen. Früher hieß es immer Jahre, dann Monate und jetzt sind wir schon bei Wochen. Das heißt, die Gefahr, dass Iran eine Atombombe baut, war noch nie so groß. Und der Iran hatte auch immer wieder Israel gedroht. Und Trump ist ja ein enger Verbündeter von Israels Premierminister Netanyahu. Und insofern ist es auch eine Erklärung, dass er da jetzt natürlich Druck machen will, damit der Iran keine Atombombe baut.
Werden denn eigentlich aktuell internationale Kontrolleure der Internationalen Atomenergiebehörde in den Iran reingelassen? Oder woher weiß man dann oder wie sicher über den Stand der Entwicklungen im Iran?
Ja, die sind schon da, die Inspekteure der UN. Damals waren sie da, bevor das Atomprogramm gekündigt wurde vor Trump, waren sie eben da, um zu überprüfen, dass der Iran eben nicht so viel anreichert. Aber nachdem Trump eben dieses Abkommen gekündigt hat, hat der Iran einfach weiterhin angereichert. Und das haben die Inspekteure dann beobachten können.
Welches Interesse verfolgt denn der Iran? Warum geht der in neue Gespräche?
Iran steht natürlich enorm unter Druck. Trump hat gedroht, wenn es da nicht zu einem Abkommen kommt, dann könnte es auch sein, dass Iran militärisch angegriffen wird. Und das kann Iran nach dem Gaza-Krieg, nach dem 7. Oktober, als Iran den Palästinensern dort zur Seite gestanden hat, auch militärisch, hat ja Israel militärisch zurückgeschlagen und die Luftverteidigung zum Beispiel stark geschwächt. Und Iran ist militärisch durch diesen Gaza-Krieg stark angeschlagen und könnte es überhaupt nicht gebrauchen, dass jetzt dann die Amerikaner angreifen würden, weil die Raketenamerikaner, die könnten zum Beispiel recht einfach sogar die Hauptstadt treffen.
Die Gespräche zwischen den USA und Iran im Oman, beobachtet von unserem Korrespondenten aus Kairo, Alexander Stenzel, im Gespräch mit Tagesschau 24. In den vergangenen Wochen wurden mehrere deutsche Staatsbürger bei der Einreise in die Vereinigten Staaten festgesetzt und wieder zurückgeschickt. Dadurch wächst bei USA-Touristen durchaus die Verunsicherung. Reiseveranstalter merken das bereits bei den Buchungen. Während das Auswärtige Amt von Einzelfällen spricht, wächst bei Außenpolitikern und Politikerinnen in Berlin durchaus die Irritation über diese zunehmend harte Linie der US-Grenzbehörden. Ruth Kirchner berichtet.
Reiseveranstalter Timo Kohlenberg schaut besorgt auf die Urlaubssaison. Seit dem Amtsantritt von Donald Trump laufen bei dem Spezialisten für USA-Reisen die Geschäfte nicht mehr so gut.
Ich schätze da so auf 15-20% ist das bei uns seit Mitte, Ende Februar eingebrochen an neuen Anfragen und Buchungen. Also das merkt man schon.
Andere Reiseveranstalter berichten Ähnliches. Grund für die Zurückhaltung: Trump und seine erratische Politik und Berichte über einige Deutsche, die bei der Einreise abgewiesen wurden. Passiert ist das der 19-jährigen Maria aus Rostock. Bei NDR2 erzählt sie, die US-Behörden hätten ihr und ihrer Freundin vorgeworfen, mit Touristenvisa in den USA arbeiten zu wollen.
Das ist so irgendwie alles so absurd und surreal gewesen und dass einem das dann so vorgeworfen wird, obwohl das irgendwie gar nicht stimmt und man kann aber auch dagegen gar nichts machen dann in dem Moment.
Maria und ihre Freundin kamen nach einer Nacht in US-Gewahrsam wieder frei und mussten sofort ausreisen. Ein 34-jähriger Deutscher mit US-Aufenthaltsgenehmigung sitzt mittlerweile seit mehr als 4 Wochen in amerikanischer Abschiebehaft. Christian Wagner, Sprecher des Auswärtigen Amtes, ist besorgt, spricht aber von Einzelfällen.
Wir sind in diesen Fällen auch in Kontakt mit den Angehörigen und mit den Personen und leisten dort, wo gewünscht, konsularische Betreuung.
Außenpolitiker werden deutlicher. Johannes Wadefuhl von der CDU bezeichnet das Vorgehen der US-Behörden als nicht akzeptabel.
Das, was wir da jetzt beobachtet haben, das ist mit Sicherheit sehr irritierend und wird sicherlich auch Gesprächsgegenstand der neuen Bundesregierung mit den US-Behörden sein müssen.
Wadefuhl fordert Aufklärung. Doch nicht erst seit dem Amtsantritt von Trump kann die Einreise in die USA nervenzerrend sein. US-Grenzbeamte sind nicht gerade bekannt für einen freundlichen Umgang mit ihrer Kundschaft. Wegen der jüngsten Vorfälle raten einige Online-Portale, vor der Einreise Trump-kritische Chatverläufe auf dem Handy und Social-Media-Posts zu löschen. Wadefuhl hält das für übertrieben.
Denn gemessen an der Zahl der Menschen, die jeden Tag in die Vereinigten Staaten von Amerika reisen, sind natürlich das Einzelfälle, aber trotzdem, man muss ihnen nachgehen.
Auch Reiseveranstalter warnen vor Panikmache. Mehr als 2 Millionen Deutsche sind im vergangenen Jahr in die USA gereist. Doch sollte sich der Trend fortsetzen, könnten es bald weniger werden, denn nicht nur Urlauber sind verunsichert. Auch beim Schüleraustausch macht sich der Einfluss von Trump bemerkbar, beobachtet Thomas Terbeck vom unabhängigen Bildungsberatungsdienst Weltweiser.
Während die Buchungslage vor dem Amtsantritt eigentlich normal war bis gut, hören wir jetzt von vielen Austauschorganisationen, dass die Nachfrage durchaus niedriger bis abgeschnitten ist.
Andere Länder wie Kanada profitieren, sowohl bei Urlaubern als auch bei Austauschschülern. Wie sich langfristig die Trump-Regierung auf Reisen auswirkt, ist noch unklar. Das Auswärtige Amt hat zunächst vor einigen Wochen die Reisehinweise für die USA ergänzt. Vorstrafen in den USA, falsche Angaben zum Aufenthaltszweck oder eine auch nur geringfügige Überschreitung der Aufenthaltsdauer, heißt es jetzt, können zu Festnahme, Abschiebehaft und Abschiebung führen. Und einen Anspruch auf Einreise gibt es nicht. Die endgültige Entscheidung trifft der US-Grenzbeamte.
Soweit Ruth Kirchner über die harte Linie an der US-Grenze und wie sie auch deutsche Touristen verunsichert. Haben die Deutschen noch Fernweh oder bremst die Weltlage so etwas wie in den USA den Reisetrend? Darauf schauen wir gleich als nächstes.
Die ARD-Infonacht.
Um 12:15 am Sonntag, dem 13. April. Internationale Krisen, Inflation und Turbulenzen an der Börse, das kann dem einen oder anderen durchaus den Lust oder die Lust am Reisen nehmen. Vielleicht sogar auch das Geld zur Finanzierung des Urlaubs. Der ADAC hat dazu eine Tourismusstudie vorgelegt und mein WDR-Kollege Thomas Schaaf hat über die Ergebnisse mit Melanie Mikulla vom ADAC gesprochen. Wirken sich die aktuellen Entwicklungen auf die Reiselust der Deutschen aus?
Also wir haben das in unserer Tourismusstudie auf jeden Fall gesehen. Zum einen zwar, dass die Reiselust der Deutschen weiterhin groß ist, aber eben, dass 24% der Befragten auch angegeben haben, dass sie mit einem geringeren Urlaubsbudget als im Vorjahr auskommen müssen. Und das ist schon eine Menge. Und von diesen 24% waren es über 30%, die gesagt haben, sie müssen ganz auf eine Reise verzichten. Also man sieht schon, da wird es eine Schere geben. Und es gibt Menschen, die müssen sich das besser einteilen mit dem Urlaub, weil Urlaub machen einfach grundsätzlich auch in Europa teuer geworden ist.
Ja, werden dann für solche, die mehr rechnen müssen als andere, die Urlaube vielleicht auch kürzer?
Auf jeden Fall. Also die Urlaubstage, da kann man dann das sich ja auch, sage ich jetzt mal, das Budget so ein bisschen zurechtlegen, dass man sagt, wenn ich kürzer reise, dann komme ich auf jeden Fall mal weg, aber dann reise ich eben nur eine Woche oder 5 Tage, aber nicht, mach nicht diese 2 Wochen Urlaub oder mach 2-mal im Jahr im Urlaub, 3-mal im Jahr im Urlaub. Also es gibt die einen, die können das, die müssen nicht drauf schauen, und es gibt die anderen, die dann eben sagen, okay, wir machen eine Reise im Jahr, das muss reichen.
Wir hatten ja nun innerhalb von 5 Jahren den Einbruch durch die Corona-Zeit, dann den Beginn des großen Ukraine-Krieges, im Gefolge dann eben die starke Teuerung. Wie stellt sich das Reiseverhalten jetzt insgesamt dar?
Also wir sehen schon, dass das Reisen wieder auf dem Niveau ist, praktisch vor der Pandemie. Ja? Also die Leute reisen wieder, die wollen wieder reisen. Es gibt natürlich trotzdem weiterhin Einflüsse, die sieht man schon. Ja, also da wird schon drauf geachtet. In der Türkei gibt's Unruhen, wobei das jetzt Gott sei Dank nicht die Urlaubsgebiete betrifft. Mit der USA sind die Leute mittlerweile vorsichtig geworden. Hier sehen wir auch einen Einbruch von den etwa 10% derzeit. Dass man eben sich die Reiseziele vielleicht schon auch deutlicher und genauer anschaut. Wo möchte ich hinreisen? Was kann ich mit mir selbst vereinbaren? Wo gibt es vielleicht auch Naturkatastrophen häufiger? Möchte ich da hinreisen oder möchte ich jetzt eher in den Norden reisen? Also da wird sicherlich auch in der Zukunft ein Umdenken stattfinden.
Verreisen die Deutschen 2025 eher spontan oder eher lange im Voraus geplant?
Ah, die Deutschen planen schon gut voraus. Also wir sehen auch, dass schon viel gebucht wurde. Also oftmals beginnen viele ihre Reiseplanung ja schon im Winter des Vorjahres. Das heißt, wer jetzt noch für den Sommer plant, der muss gucken, wo gibt's noch Verfügbarkeiten, was sind die Zeiten, wo noch was frei ist, gerade die Ferienzeiten, wo alle Bundesländer dann eventuell gleichzeitig sich überlappen, werden jetzt schon langsam eng. Also das heißt, es ist schon eher so, dass man vorplant, vor allem, weil man dann auch günstigere Preise oftmals bekommt.
Und welche Ziele sind im Moment besonders gefragt?
Ja, wir haben schon die klassischen Mittelmeerreiseziele, die gefragt sind. Das heißt, es ist schon Spanien, Italien natürlich, da kann man super mit dem Auto hinfahren. Gerade für Familien natürlich preisgünstiger, wobei es da vor Ort teurer geworden ist. Wir sehen, dass die Leute weiterhin in die Türkei fahren, nach Griechenland. Also das sind auf jeden Fall die Reiseziele, genau, auch Kroatien, aber genauso. Aber man muss auch sehen, es gibt auch einige, die bevorzugen mittlerweile das Fernreisen und sehen hier auch, dass sich Preise hier angepasst haben und es nicht immer günstiger ist, in Europa zu verreisen.
Etliche Ziele, vor allem in Südeuropa, aber auch Städteziele im Norden, wie Amsterdam zum Beispiel, die stoßen längst an die Grenzen ihrer Aufnahmefähigkeit. Es regt sich dort zum Teil auch Widerstand der Einheimischen. Eben gegen diesen Overtourism. Sind sich viele Reisende dieses Problems bewusst?
Also wir haben das auch abgefragt tatsächlich in der Tourismus, in unserer Tourismusstudie, wie die Menschen mit Overtourism oder Overtourismus umgehen wollen die nächsten Jahre, ob sie auch gewillt sind für nachhaltigere Lösungen beispielsweise zu zahlen oder für überfüllte Orte. Und es wächst langsam. Also es ist noch nicht komplett da, wo man es vielleicht haben möchte. Aber es ist ja auch für den Touristen selbst vielleicht schöner, wenn er weiß, er muss sich nicht mit der Masse durch Venedig schieben, sage ich jetzt mal. Ja, also es ist schon so, dass da ein gewisses Aufwachen passiert. Und das wird schon über die nächsten Jahre auch noch an Bedeutung gewinnen. Also der Übertourismus genauso, aber wie das der Naturerhalt vor Ort.
Soweit die Einschätzung der ADAC-Sprecherin Melanie Mikulla, wie sich die aktuellen politischen und auch wirtschaftlichen Entwicklungen auf die Reise- und Urlaubsplanung der Deutschen auswirkt. Wer seine Computerdateien oder Fotos sichert, der nutzt ja ganz häufig eine Cloud. Und hinter diesen Clouds stehen große Rechenzentren, in denen die Unternehmen die Daten dann verwalten. Und da die Digitalisierung voranschreitet, befeuert auch durch das Thema künstliche Intelligenz, werden auch immer mehr Rechenzentren benötigt. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD wurde jetzt vereinbart, dass neue Rechenzentren vor allem in Ostdeutschland entstehen sollen. Juliane Neubauer hat Reaktionen auf dieses Vorhaben eingesammelt.
Mit Spannung erwartete Kilian Wagner die Veröffentlichung des Koalitionsvertrages. Als er die Zielsetzung für Deutschland als Rechenzentrenstandort gelesen hat, war er mehr als zufrieden. Man habe die richtigen Stellschrauben in Angriff genommen, sagt er.
Eine Senkung der Energiepreise, ganz wichtiges Thema. Ein großer Teil der Betriebskosten eines Rechenzentrums fallen durch den Stromverbrauch auf die Energiekosten zurück. Auch die Stromnetze sollen ausgebaut werden, auch ein sehr wichtiges Thema für die Energieversorgung. Deswegen bewerte ich den Koalitionsvertrag für den Rechenzentrumstandort Deutschland sehr positiv.
Im Vorhinein habe der Bundesverband für Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien, kurz Bitkom, für den Kilian Wagner arbeitet, Empfehlungen und Forderungen an die zukünftige Regierung formuliert. Viele davon wurden berücksichtigt.
Eine Forderung, die wir hatten, die übernommen wurde, ist, dass die Strompreiskompensation, die es bereits gibt für verschiedene energieintensive Industrien, die sollen jetzt auch explizit auf die Rechenzentrumsbranche ausgeweitet werden. Das ist was, was uns sehr freut, um wettbewerbsfähig im internationalen Wettbewerb zu sein.
Dass der Fokus beim Ausbau auf Ostdeutschland gelegt wird, hat selbst Experten überrascht. Wagner von Bitkom hat eine Vermutung, warum explizit die neuen Bundesländer berücksichtigt werden. Die größte Herausforderung beim Aufbau neuer Rechenzentren seien die Stromnetzkapazitäten, die in Ballungszentren, vor allem in Westdeutschland, bereits an ihre Grenzen geraten.
In Ostdeutschland ist die Situation eine andere. Hier gibt es noch ausreichend Netzanschlusskapazitäten, gerade in den weniger dicht besiedelten Gebieten auch, und viel erneuerbare Energie auch im Stromnetz. Und deswegen denke ich, dass der Hintergrund sein wird, dass man praktisch diese Stromnetzkapazitäten effizient nutzen möchte für große Rechenzentren und deswegen explizit Ostdeutschland ausgewählt hat als Standort.
Zudem würde man mit der Ansiedlung auch strukturschwache Regionen unterstützen können. Immerhin rund 200.000 Fachkräfte arbeiten aktuell in und für Rechenzentren in Deutschland. Wagner hofft, dass Anrainer offen dafür sind, wenn Rechenzentren in ihrer Nähe entstehen. Andernorts gab es Proteste von Anwohnern wegen Lärmbelästigung.
Rechenzentren können auch sehr positive Effekte auch regional auslösen. Also zum Beispiel, wenn die Abwärme weiterverwendet wird, führt es häufig auch zu einer höheren Bevölkerungsakzeptanz, weil man dann praktisch auch direkt vor Ort spürbar einen Vorteil dadurch hat. Auch lokale Firmen profitieren, zum Beispiel vor allem das Baugewerbe oder auch spezialisierte Firmen, die die Dienstleistungen für Rechenzentren anbieten. Es entstehen auch Arbeitsplätze.
Aktuell stehen rund 2000 größere Rechenzentren in Deutschland.
Und mehr sollen in Ostdeutschland dazukommen. Das ist die Zielsetzung, die sich der Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD gegeben hat. 1.23 Uhr ist es.
Der Stichtag.
Heute vor 50 Jahren beginnt im Libanon ein blutiger Bürgerkrieg, der das Land für Jahrzehnte prägen wird. Was als Konflikt zwischen christlichen Milizen und zum Beispiel auch muslimischen, palästinensischen Gruppen beginnt, wird schnell zu einem komplexen Krieg, in dem bald kaum noch durchschaubar ist, wer hier gegen wen kämpft. Mehr als 150.000 Menschen sterben. Hunderttausende fliehen und die Hauptstadt Beirut wird zum Symbol für Zerstörung. Birgit Sagemann blickt zurück auf den Beginn dieses Konflikts, dessen Nachwirkungen bis heute spürbar sind.
Alles beginnt mit dem Angriff auf einen PLO-Bus. 27 Palästinenser werden getötet, als christliche Milizionäre das Feuer eröffnen. Eine Vergeltungsaktion für Schüsse auf eine Kirche wenige Stunden zuvor. Und gleichzeitig der Beginn einer Auseinandersetzung, die vielfältige Gründe hat. Das von der einstigen Kolonialmacht Frankreich eingerichtete Proporzsystem für staatliche Ämter, das den Christen mehr Macht als Sunniten und Schiiten zubilligt, entspricht längst nicht mehr der demografischen Entwicklung im Libanon. Der Anteil der Muslime ist deutlich gewachsen. Dazu kommen hunderttausende palästinensische Flüchtlinge. Jetzt, im Frühling 1975, eskalieren die jahrelangen Spannungen. Vor dem Krieg war der Libanon ein wohlhabendes Land. Die Hauptstadt Beirut wurde als Paris des Nahen Ostens bezeichnet. Die libanesische Schriftstellerin Nazik Jared beschreibt eine lebendige und weltoffene Stadt.
Sehr viele Touristen und Hotels und ganz tolle Nightclubs. Und die Leute hatten es eben gut.
Aber direkt bei den Luxushotels verläuft jetzt die Frontlinie zwischen dem mehrheitlich christlichen Osten Beiruts und dem vorwiegend muslimischen Westen.
Aus dem Quartier der Luxushotels steigt heute schwarzer Rauch auf. Christliche Milizionäre der Falange-Partei haben sich in den oberen Stockwerken des Holiday Inn Hotels verbarrikadiert. Sie schießen von dort aus mit automatischen Waffen und Granatwerfern und die Kommandos der Moslems feuern zurück.
Es gibt wechselnde Allianzen und Frontverläufe. Und militärisches Eingreifen von außen, vor allem durch Syrien und Israel, befeuert den Krieg weiter. Erst 1990 endet der Bürgerkrieg mit einem Abkommen, das den muslimischen Parteien mehr Einfluss sichert. Das Land liegt in Schutt und Asche. Aber das ist nicht das Schlimmste, sagt Schriftstellerin Nazik Jared.
Häuser kann man schnell aufbauen, aber die Generation, die im Krieg aufgewachsen ist. Ich sehe, wie alle ihre Werte ganz anders sind. Alles kommt auf Aggressivität und auf Waffen an und auf Macht. Die ganze Moral ist weg.
Rund 170.000 Tote und 800.000 Flüchtlinge. Das ist die Bilanz von 15 Jahren Bürgerkrieg. Wirklich zur Ruhe gekommen ist der Libanon seitdem nicht mehr. Begonnen hat dieser Krieg heute vor 50 Jahren.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Und den gibt's mit Irina Gneb. Der FC Bayern hat einen Patzer von Leverkusen nicht genutzt und eine mögliche Vorentscheidung im Meisterkampf in der Fußball-Bundesliga verpasst. Im Topspiel gegen Borussia Dortmund kamen die Münchner nicht über ein 2:2 hinaus. Thomas Müller sprach von einem Spiel verpasster Möglichkeiten.
Wir wussten natürlich jetzt vor dem Spiel, dass wir mit einem Sieg eigentlich schon einen ganz, ganz großen Schritt natürlich machen können. Ich glaube auch, dass man uns angesehen hat, dass wir diesen ganz, ganz großen Schritt machen wollten. Aber klar, wenn wir es dann runter analysieren, dann waren wir einfach in beiden Strafräumen dann am Ende des Tages nicht effizient genug. Dortmund hat auf jeden Fall aus weniger 2 Tore gemacht als wir.
Ja, und wegen dieser 2 Dortmunder Tore konnte der FC Bayern den Vorsprung auf Leverkusen nicht ausbauen. Der Verfolger hatte zuvor ebenfalls Punkte liegen gelassen. Gegen Union Berlin reichte es für das Team von Trainer Xabi Alonso nur zu einem torlosen Remis.
War nicht gut genug. Es ist nicht, was wir wollten. Wir wollten gewinnen, ein bisschen mehr Druck zu haben. Aber es ist nicht vorbei und wir müssen weitergehen.
Die weiteren Ergebnisse. Mainz verlor 0:2 in Hoffenheim und Freiburg gewann 2:1 in München-Gladbach. Ebenfalls 2:1 setzte sich der FC St. Pauli bei Tabellenschlusslicht Kiel durch. Der vorletzte Bochum unterlag Augsburg mit 1:2. Und damit der Blick zu den Fußballerinnen. Dort steht der FC Bayern vor der 3. Meisterschaft in Folge. München gewann das Spitzenspiel bei Eintracht Frankfurt mit 3:0 und hat nun komfortable 9 Punkte Vorsprung. Alle weiteren Ergebnisse aus der Bundesliga der Frauen und auch aus der 2. Bundesliga der Männer gibt es auf sportschau.de oder in der App. Und damit zum Handball. Der THW Kiel und die MT Melsung haben das Finale im DHB-Pokal erreicht. Melsung bezwang Zweitligist Baling, Rekordsieger Kiel setzte sich gegen die Rhein-Neckar-Löwen durch. Aus Köln berichtet Daniel Neuhaus.
Schon das erste Halbfinale hatte die Qualität eines Endspiels. Der THW Kiel und die Rhein-Neckar-Löwen schenkten sich von der ersten Sekunde an nichts. In einem packenden Duell hatten am Ende die Kieler das glücklichere Ende für sich. Der THW siegte nach Verlängerung mit 32:31 und erreicht erstmals seit 3 Jahren wieder das Pokalendspiel. Dort treffen die Kieler auf die MT Melsungen, die in ihrem Halbfinale viel Mühe mit dem Zweitligisten HBW Balingen-Wallstetten hatte. Bis zur Pause konnte der Außenseiter das Spiel offen halten und lag nur mit einem Treffer zurück. Erst in der zweiten Halbzeit wurde Melsungen seiner Favoritenrolle gerecht und gewann am Ende deutlich, aber glanzlos mit 31-27.
Glanzvoll dagegen der Auftritt von Schwimmer Lukas Mertens in Stockholm. Der Olympiasieger hat den fast 16 Jahre alten Weltrekord über die 400 Meter Freistil gebrochen. Lars Becker berichtet.
Jetzt hat er ihn doch geknackt, den historischen Weltrekord von Paul Biedermann über 400 Meter Freistil. Bei den Swim Open in Stockholm blieb Olympiasieger Lukas Mertens in 3 Minuten 39,96 Sekunden 1/1 unter der Zeit von Biedermann bei dessen WM-Triumph 2009 in Rom, damals geschwommen mit den auftriebgebenden Anzügen. Mertens war direkt aus dem Höhentrainingslager aus der spanischen Sierra Nevada angereist. Diesen Weltrekord müsse er jetzt erstmal sacken lassen, sagte Mertens nach seinem Triumph. Vor knapp einem Jahr hatte er die Bestmarke bei den deutschen Meisterschaften in Berlin noch knapp verpasst. Anschließend wurde Mertens in Paris Olympiasieger.
Und zwei weitere Schwimmer, die in Paris über Gold jubeln durften, haben jeden Grund zur Freude. Elena Semmerchin und Taliso Engel sind Parasportlerinnen und Parasportler des Jahres 2024. Bei den Teamsportlern setzten sich die Rollstuhlbasketballer durch, die in Paris Bronze gewonnen hatten. Zum Abschluss noch der Blick zur Eishockey-WM. Dort sind die DEB-Frauen nach der Auftaktniederlage zurück in der Spur und auf Kurs Viertelfinale. Gegen Norwegen gab es im zweiten Spiel ein deutliches 5:2. In den verbleibenden Gruppenspielen trifft die DEB-Auswahl am Montag auf Ungarn, einen Tag später dann auf Japan.
Soweit der Sport hier in der ARD-Infonacht immer um kurz vor halb. Heute mit Irina Gnepp.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 1.31 Uhr mit Wolfgang Berger. Die Zollbehörde der USA hat eine Liste mit Waren veröffentlicht, die zumindest vorerst von den kürzlich verhängten Zöllen ausgenommen sind. Es handelt sich um bestimmte Elektronikartikel wie Smartphones, Computer und Flachbildschirme. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Katharina Jetter.
Die Sonderregelung betrifft zahlreiche Länder, darunter auch China. Viele Geräte von US-Tech-Konzernen wie Apple werden in China hergestellt. Diese Unternehmen werden mit der neuen Ausnahmeregelung jetzt entlastet, genauso wie die Verbraucher. Denn die hätten durch die hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte. Abgesehen von den Ausnahmen bleiben die Zusatzzölle in Höhe von 145% auf Einfuhren anderer Waren aus China aber bestehen.
Israel meldet neuen Beschuss aus dem umkämpften Gazastreifen. Die Luftwaffe habe das Geschoss im israelischen Luftraum abgefangen, teilte die Armee mit. Verletzte habe es nicht gegeben. Das Militär kündigte Vergeltung an und rief die Bewohner in Teilen der Stadt Nusayrat im Zentrum des Gazastreifens zur Flucht auf. Zuvor hatte Verteidigungsminister Katz eine Ausweitung des Militäreinsatzes gegen die islamistische Hamas angekündigt. Bei der Weltgesundheitsorganisation gibt es eine Grundsatzeinigung auf ein internationales Pandemieabkommen. Endgültig soll über das Papier aber in der kommenden Woche entschieden werden und auch die WHO-Mitgliedsstaaten müssen noch zustimmen. Aus Genf Katrin Hondl.
Das Pandemieabkommen soll weltweites Chaos wie bei der Corona-Pandemie künftig verhindern und unter anderem sicherstellen, dass auch ärmere Länder rechtzeitig mit Medikamenten und Impfstoffen versorgt werden. Das hatten die WHO-Mitgliedstaaten im Dezember 2021 beschlossen. Ob das Abkommen zustande kommt, entscheiden sie im Mai bei der Weltgesundheitsversammlung, dem höchsten Entscheidungsgremium der WHO. Im vergangenen Jahr war das Projekt vorerst gescheitert. Hauptstreitpunkte beim Pandemieabkommen sind die Weitergabe von Informationen über Krankheitserreger und die gerechte Verteilung von Medikamenten und Impfstoffen.
In Nordrhein-Westfalen haben Waldbrände für Großeinsätze der Feuerwehr gesorgt. Besonders angespannt war die Lage in Sundern im Sauerland. Dort brannte es in einem schwer zugänglichen Waldstück. Mittlerweile ist das Feuer unter Kontrolle. Weitere Brände gab es in einem Waldstück südöstlich von Aachen, in Rheinisch-Bergischen Kreis und in Wuppertal. Und das Wetter in Deutschland. Im Südwesten und Westen Schauer, Tiefstwerte zwischen 13 und 4 Grad. Am Tage bewölkt, örtlich etwas Regen, vereinzelt Gewitter. Vor allem im Osten sonnige Abschnitte, maximal 13 bis 24 Grad. Am Montag wechselhaft gebietsweise Niederschläge, im Nordwesten freundlicher bei 12 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Drei Meldungen haben wir aktuell. Die A1 Bremen Richtung Hamburg ist zwischen Maschener Kreuz und Harburg wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen ist zwischen Sprockhövel und Wittenherbede ebenfalls nach einem Unfall gesperrt. Und ganz ähnlich auf der A70 Schweinfurt-Werneck Richtung Bamberg. Hier ist die Autobahn zwischen Gochsheim und Schonung ebenfalls nach einem Unfall noch gesperrt. Wir wünschen Ihnen eine gute und sichere Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Nina Zimmermann im Studio. Hallo zusammen. 3 Jahre lang, jeden Monat 1.200 Euro. Einfach so. Kein Antrag, keine Bedingung. 122 Menschen in Deutschland haben genau das erlebt, 3 Jahre lang. Sie wurden ausgewählt, um an einem großen Experiment teilzunehmen. Ein Verein wollte nämlich wissen, was macht ein bedingungsloses Grundeinkommen mit uns? Verändert das das Leben? Wird man produktiver oder vielleicht genau das Gegenteil, fauler? Mit den Ergebnissen der Studie befassen sich jetzt Anna Planken und David Alf. Und das machen sie in der neuen Folge des Plus-Minus-Podcast.
Fangen wir also mal vorne an. Vor knapp 4 Jahren gab es den Aufruf, wer will 3 Jahre lang das bedingungslose Grundeinkommen bekommen? 2 Millionen Menschen haben sich daraufhin gemeldet.
Und eine der glücklichen Gewinnerinnen war Bianca Radelbeck. Die war damals natürlich total geflasht.
Ich weiß noch, ich war damals in der Arbeit und habe die E-Mail bekommen und habe es gar nicht glauben können. Ich habe mir gedacht, ja, das ist bestimmt wieder so eine Fake-E-Mail. Dann habe ich damals meine Ansprechpartnerin angerufen und die meinte dann, ja, sie sind wirklich auserwählt worden. Es war in dem Moment so, ja, unglaubwürdig. Also man hat es wirklich gar nicht glauben können. Aber ja, war ein schönes Gefühl.
Und es kam für Bianca absolut passend, genau im richtigen Moment. Sie hatte eine Lehre als Schlosserin gemacht, dann noch ihren Maschinentechniker draufgesetzt und wollte jetzt eigentlich in München studieren. Kostet eine Menge, ne? Und mit dem Grundeinkommen konnte sie sich sogar ein schönes WG-Zimmer leisten und musste nebenher weniger jobben.
Richtig gut für sie. Aber man muss schon sagen, so richtig dringend gebraucht hat sie das Geld jetzt nicht. Sie war in keiner Notlage. Das war bei Sarah Becker ein bisschen anders. Bei ihr ist die Mail mit der Zusage übrigens erstmal im Spam-Ordner gelandet. Als sie dann doch gefunden hat, ging es ihr eigentlich noch super. Sie hatte einen festen Halbtagsjob, war nebenher als freiberufliche Beraterin, gut ausgelastet, alles gut. Aber dann kam auf einmal alles ganz anders.
In dem Monat der ersten Auszahlung habe ich dann erfahren, dass ich schwanger bin. In einer Situation, wo ich mit dem Papa meines Kindes, wir hatten uns gerade getrennt. Und dann ist zusätzlich noch in meiner Selbstständigkeit dieses tolle Projekt, was wir eigentlich gedacht haben, das ist jetzt unser großer Durchbruch, ist auch noch finanziell ziemlich schwierig geworden. Also hatten wir eigentlich mit dem Projekt effektiv nichts verdient. Und so kam auf einmal alles zusammen. Und ich dachte einfach nur, das ist sehr, sehr viel gerade. Und ich bin sehr, sehr dankbar und froh, dass das ist ja fast schicksalshaft, dass dieses Geld genau in diesem Moment zu mir kam.
2 völlig unterschiedliche Fälle und trotzdem haben beide das gleiche überwiesen bekommen. 1.200 Euro jeden Monat 3 Jahre lang. Man könnte jetzt auch sagen, ey, ist das ungerecht? Warum soll denn jemand Geld vom Staat bekommen, wenn er es überhaupt nicht braucht? Wir leben ja in einer sozialen Marktwirtschaft und die funktioniert nach dem sogenannten Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, erstmal versucht jeder selbst klarzukommen und erst wenn das nicht klappt, dann zahlt der Staat.
Und davon unterscheidet sich die Idee vom Grundeinkommen ja total, weil es eben bedingungslos und an alle gehen würde. Und ja, irgendwie scheint es ja auch gerade nicht so wirklich in die gesellschaftliche Stimmung zu passen. Das haben wir auch bei den Wahlen gesehen. In Umfragen rund um die Bundestagswahl haben viele kritisiert, dass schon das Bürgergeld viel zu großzügig sei. Und jetzt ging es beim Grundeinkommen ja wahrscheinlich sogar noch um deutlich mehr Geld.
Ja, so eine Entscheidung würde in der gesellschaftlichen Diskussion eigentlich nur bestehen können, wenn der Staat dafür an irgendeiner anderen Stelle ein dickes Plus, irgendeinen super guten Nutzen ziehen kann. Und bevor wir erzählen, wie es bei Bianca und Sarah weitergegangen ist, gucken wir jetzt auf diesen Pluspunkt, den das bedingungslose Grundeinkommen bringen soll. Es bringt angeblich, Achtung, tatada, Bürokratieabbau.
Bürokratieabbau, weil alle gleich behandelt werden. Und apropos alle gleich, eine Sache muss ich noch voranstellen. Wir reden hier immer von dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ganz so einfach ist es aber nicht. Die Idee gibt's schon länger und es gibt zig verschiedene Modelle und sie sind alle sehr unterschiedlich, aber es gibt eben so ein paar Basics, die bei allen gleich sind. Eines davon: jeder Bürger, jede Bürgerin bekommt eine bestimmte Summe im Monat vom Staat, egal ob man arbeitet oder nicht. Ohne Prüfung, ohne Amt, ohne Zwang. Also ganz anders als beim Bürgergeld. Wie hoch die Summe ist, das ist in den Modellen unterschiedlich. Das geht von 800 Euro bis hin zu 1500 Euro. Viele nehmen aber so rund 1200 bei uns.
Und dafür sollen dann an der anderen Stelle ganz viele andere Zahlungen wegfallen. Es gäbe kein Bürgergeld mehr, keine Arbeitslosenversicherung, kein BAföG, kein Wohngeld, übrigens auch kein Kindergeld mehr. Bei den meisten Modellen bekommen auch Kinder sowas wie ein Grundeinkommen. Nicht unbedingt die volle Summe, aber immerhin die Hälfte. Ob man jetzt aber die Rentenversicherung auch abschafft und das Grundeinkommen, das dann alles ersetzt, das ist noch umstritten.
Keine Anträge mehr schreiben, keine Ämter überzeugen, niemand mehr, der das Ganze dreimal prüft und Bescheide rausschickt. Da könnte man eine Menge sparen, allein an Behörden und Gehältern, Material.
Und man spart natürlich auch die Sozialleistungen an sich. Ob die Rechnung aber aufgeht, das müssen wir unbedingt gleich nochmal ausrechnen. Erstmal halten wir fest, mit einer Zahlung, nämlich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, könnte man viele andere ersetzen. Und das würde Bürokratie abbauen. Sonst noch was?
Naja, viele Verfechter solcher Modelle sagen, es geht hier ganz einfach um Menschenwürde. Der Gründer des Vereins Mein Grundeinkommen, Michael Bohmeier, der fasst das so zusammen.
Dass Menschen einfach leben dürfen, dass sie nicht mehr Angst um ihre Existenz haben müssen, dass es per Definition keine Armut mehr geben kann.
Wobei man natürlich sagen muss, in einer Großstadt kann von 1200 Euro kaum einer gut leben. Dann ja auch ohne weitere Hilfe wie Wohngeld oder so. In der Familie summiert sich das Grundeinkommen ja dann, aber auch hier kann's eng werden.
Das ist dann auch wirklich ein Knackpunkt. Bedingungslos und ohne Bürokratie hört sich immer so super an, führt aber eben auch genau dazu, dass nicht auf unterschiedliche Bedingungen eingegangen werden kann.
Es gibt Menschen, die einfach mehr Unterstützung brauchen, zum Beispiel, weil sie einen teuren Platz im Heim nicht zahlen können. Und beim Grundeinkommen gäbe es ja keine anderen Sozialhilfen mehr.
Nochmal zu dem, was Michael Bohmeier vorhin gesagt hat, der Gründer des Vereins Mein Grundeinkommen. Er hat gesagt, dass er Fan von diesem Grundeinkommen ist, weil die Menschen keine Angst mehr haben müssen. Das klingt jetzt erstmal komisch, Angst, wieso? Aber ein Beispiel zeigt ganz gut, was er meint. Der Sozialverband VDK sagt, dass 70% der Rentner, denen das Geld zustehen würde, keine Grundsicherung beantragen, einfach auch aus dem Grund, weil sie sich nicht ausgegrenzt und gedemütigt fühlen wollen.
Zum Amt zu gehen und Grundsicherung zu beantragen, das ist für viele offenbar einfach nicht leicht. Das fühlt sich für viele an wie Betteln. Das geht Sarah ähnlich, die haben wir vorhin schon mal gehört. Auch ihr würde es schwer fallen, den Staat um Hilfe zu bitten.
Ich muss jetzt nicht genau auch noch in dem Moment, wo es kriselt, dann mir auch noch Gedanken machen und irgendwie angeschlagen auf irgendeinem Amt erscheinen und zu sagen, Hilfe, ich bin bedürftig. Und dann wird man sehr prüfend angeschaut, ist das wirklich so und warum? Was ist da passiert? Warum funktionierst du nicht mehr? Warum kannst du dich nicht selber tragen?
Ja, das passt alles zu dem Argument mit der Menschenwürde. Aber was bleibt, ist so ein Grummeln bei vielen, dass alle das Gleiche bekommen sollen. Ja, und damit kommen wir jetzt zu einer ganz anderen großen Angst, verbunden mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Ich habe es am Anfang ja schon mal gefragt, wenn keiner von uns mehr muss, wenn alle irgendwie nur wollen dürfen und eventuell ihre Lieblingsjobs machen, wer macht denn dann noch die harten Jobs? Führt das bedingungslose Grundeinkommen vielleicht dazu, dass keiner mehr arbeitet und sich alle nur noch um sich selbst kümmern?
Und genau das hat die Studie, von der wir am Anfang gesprochen haben, untersucht. Damit wollte der Verein Mein Grundeinkommen Argumente gegen dieses aus seiner Sicht Vorurteil sammeln. Und dann schauen wir doch mal, was rausgekommen ist. Beziehungsweise hören mal, was haben Sarah und Bianca mit dem Geld gemacht? Wie ging es bei ihnen weiter?
Die ersten 6 Monate habe ich es nicht gebraucht. Da habe ich es zurückgelegt. Und da hätte es sich für mich auch richtiger angefühlt, es sozusagen zurückzuzahlen im Sinne von Steuern. Dann habe ich es gebraucht Da war es super, weil ich es dann nicht irgendwo anfordern musste, weil es einfach schon da war. Und dann im letzten halben Jahr des Grundeinkommens von diesen 3 Jahren habe ich es ja wieder nicht mehr gebraucht, weil ich dann ja wieder gearbeitet habe. Also ich finde das Prinzip gerade bestechend zu sagen, man kriegt es erstmal, man kriegt diesen Vertrauensvorschuss, man kriegt diese Sicherheit.
Bianca hat tatsächlich studiert und nach ein paar Semestern festgestellt, dass weder das Studium noch die Großstadt München was für sie sind. Und hat sich einen Job gesucht. Und sie hat uns erzählt, dass sie sich mit dem Grundeinkommen einfach mehr Zeit lassen konnte, den für sie richtigen Job zu finden und nicht den erstbesten nehmen musste.
Und so ging es ihr wie wohl mehreren in der Studie. Allerdings müssen wir dann eine kleine Einschränkung machen. Bei dieser Studie haben nur Frauen und Männer zwischen 21 und 40 teilgenommen. Sie alle waren ledig und haben zwischen 1.100 und 2.600 Euro netto verdient. Die Forscher haben sich also, so definieren sie es, auf die jüngere Mittelschicht konzentriert. Und das ist das Besondere an dieser Studie.
Ja, es gab ja schon viele andere Studien, die sich zum Beispiel auf Arbeitslose konzentriert haben. Sowas gab es mal in Finnland. Oder auf Leute mit geringem Einkommen. Das wurde mal in den USA untersucht. Und da warnen Forscher immer davor, das so jetzt auf uns zu übertragen. Denn die Gesellschaftssysteme und auch die Arbeitsbedingungen in anderen Ländern seien viel zu unterschiedlich. Jetzt gucken wir mal auf unsere Studie, die wir uns ja heute anschauen, die heute veröffentlicht wird. Und da steht eben die Mittelschicht im Fokus. Die habe das größte Vorurteil gegen das bedingungslose Grundeinkommen jetzt widerlegt, sagt die Projektleiterin Janine Busch vom Verein Mein Grundeinkommen.
Also wir haben einfach herausgefunden, dass niemand aufhört zu arbeiten, wenn er Grundeinkommen erhält. Und das ist für uns erstmal ein bahnbrechendes Ergebnis. Und tatsächlich ist es so, dass im Prinzip das Gegenteil der Fall ist. Also die Menschen arbeiten weiterhin 40 Stunden und nutzen das Grundeinkommen für ihre Weiterentwicklung. Also einige gehen auch in eine Weiterbildung und viele wechseln in Jobs, die besser zu ihnen passen.
Das könnte ja bedeuten, dass wir insgesamt produktiver werden. Denn wer seinen Job gerne macht, der steckt ja auch gern mehr Engagement rein. Wenn jeder das tun kann, was er am besten kann, wo seine Talente liegen, dann könnte das aus ökonomischer Sicht eine Gesellschaft schon voranbringen. Und zum Thema Produktivität passt auch noch ein anderes Ergebnis der Studie.
Zudem sehen wir auch, dass die mentale Gesundheit steigt bei den Probandinnen, die Grundeinkommen erhalten. Also sie schlafen besser, sie sind weniger gestresst. Und wenn Sie mich jetzt fragen nach einer Interpretation, dann würde ich sagen, wenn wir das uns mal überlegen für unsere Gesellschaft, wo wir ja gerade auch hohe Krankheitsstände haben, das Thema Depression wird immer stärker, dann sehen wir im Grundeinkommen ein ganz, ganz großes Potenzial, damit es unserer Gesellschaft besser geht.
Das könnte dann auch wieder eine Menge Kosten einsparen im Gesundheitswesen, wenn wir alle weniger krank wären.
Das ist schon ein dicker Pluspunkt. Und es gibt noch ein anderes Ergebnis, das total spannend ist, fand auch die Wirtschaftspsychologin Susanne Fiedler von der Wirtschaftsuni in Wien. Die hat die Studie übrigens wissenschaftlich begleitet. Offensichtlich hat das Grundeinkommen auch die Selbstverantwortung gestärkt.
Also inhaltlich finde ich den Punkt besonders spannend, dass wir also Veränderungen und Handlungsfreiräume geschaffen haben, in dem Sicherheit da ist, Geldsicherheit und tatsächlich auch mehr finanzielle Möglichkeiten und die Leute sie auch einsetzen dafür.
Ich will jetzt kein Spielverderber sein, aber das klingt schon so ein bisschen nach, gibt den Menschen genug Geld und sie werden das Richtige damit tun. Die Frage ist natürlich, ob man so ein Ergebnis einer eher kleinen speziellen Gruppe dann auf alle ausweiten könnte.
Kann man natürlich nicht einfach so, aber es gibt so Anhaltspunkte. Die Studie hat natürlich noch viel mehr herausgefunden. Aber die wichtigsten Punkte, die haben wir jetzt mal rausgefischt. Die Leute legen sich auch mit Grundeinkommen nicht auf die faule Haut. Sie arbeiten weiter, studieren, bilden sich weiter, sind zufriedener und das könnte langfristig die Produktivität steigern und damit der Wirtschaft und der Gesellschaft helfen. Wir müssen aber noch mal über einen Punkt reden, den wir am Anfang schon mal angerissen haben. Wenn ich mir die Stimmung im Land so anschaue, dass viele der Meinung sind, dass das Bürgergeld zu hoch ist, dass es nicht gewürdigt wird, wenn man sich anstrengt. Wie passt da das bedingungslose Grundeinkommen rein?
Es werden immer weniger Menschen in dieser Mittelschicht und das ist einfach demokratiegefährdend,
sagt die Projektleiterin Janine Busch vom Verein Mein Grundeinkommen.
Und wir sehen ja, was in den USA passiert aktuell. Und das sind auf jeden Fall Zustände, die wir nicht wollen. Und wir denken, dass Grundeinkommen durchaus eine Lösung sein kann, um die Mittelschicht wieder zu stärken und damit auch Deutschland wieder zu stärken.
Über eine Sache haben wir jetzt aber noch gar nicht gesprochen, nämlich was uns das Ganze eigentlich kostet. Und das machen wir jetzt.
Irgendwoher muss das Geld ja auch kommen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ideen und Rechenbeispiele.
Zum Beispiel vom unabhängigen wissenschaftlichen Beirat im Finanzministerium oder vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Eins vorweg, diese Berechnungen sind hochkompliziert. Wir können nur so einen groben Eindruck geben. Das geht schon damit los, was es denn überhaupt kostet, wenn wir jedem ein bedingungsloses Grundeinkommen überweisen.
Und jetzt orientieren wir uns mal an den Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Nach denen würde jeder Erwachsene 1200 Euro, jedes Kind 600 Euro bekommen. Und rechnet man das auf alle in Deutschland, dann kommen wir auf, Achtung, 1,1 Billionen Euro.
Das ist wirklich sehr viel Geld. Aber okay, dann schauen wir mal, was dann alles wegfallen könnte. Bürgergeld, Kinderzuschlag, Grundsicherung, Wohngeld, BAföG, Elterngeld, Unterhaltszuschüsse. Aber wenn wir das abziehen, bleibt immer noch eine Billion übrig. Die Forscherinnen und Forscher beim DIW haben dann weitergerechnet. Sie haben eine sogenannte Flat Tax angenommen, also einen einheitlichen Steuersatz auf alles. Von jedem zusätzlichen Euro, den man verdient, würden dann 50% abgezogen werden. Also auch bei Minijobs, bei Renten oder Zins- und Mieteinnahmen. Nur das Grundeinkommen, das bleibt eben steuerfrei. Und weil das immer noch nicht reichen würde, nehmen sie auch noch einen höheren CO2-Preis in die Rechnung auf.
Das klingt brutal, aber was kommt am Ende raus, wenn man alles zusammenrechnet? Die wichtigste Frage, was bleibt uns denn allen in der Tasche? Tatsächlich hätte die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sogar mehr übrig als heute, und zwar 80% der Bevölkerung in dieser Beispielrechnung. Das kippt dann bei den oberen 20% in der Einkommensstatistik, denn da ist der Anteil des Grundeinkommens am gesamten Einkommen nicht mehr so groß. Damit würden die oberen 20% das Grundeinkommen zum großen Teil finanzieren.
Und trotzdem bleibt noch eine Finanzierungslücke, und zwar von ungefähr 300 Milliarden Euro. Da müsste man also noch andere Quellen finden, zum Beispiel eine höhere Mehrwertsteuer oder einen noch höheren Steuersatz bei der Einkommenssteuer. Da müsste sich wirklich einiges im Steuersystem ändern. Und was damit natürlich auch noch völlig unklar ist, wie reagieren die Menschen denn auf diese hohen Steuern? Haben sie das Gefühl, dass es sich dann noch lohnt zu arbeiten? Was passiert, wenn sie dann doch weniger arbeiten und die Steuereinnahmen nicht so sprudeln wie gedacht?
Wichtigste Unbekannte dabei, was bedeutet das denn alles für die gesamte Wirtschaft? Die Frage, die wir die ganze Zeit schon mit uns rumtragen, was passiert denn mit den Jobs, die dann womöglich keiner mehr machen will, weil ja alle jetzt nicht unbedingt arbeiten müssen, um ihre Existenz zu sichern. Da könnte man jetzt sagen, dann müssen die halt besser bezahlt werden. Das würde dann aber wieder die Kosten und damit die Preise antreiben. Oder werden die dann vielleicht von Robotern oder KI ersetzt? Geht sicher nicht bei allen, aber das wäre dann vielleicht sogar ein positiver Effekt auf die Wirtschaft, weil sie produktiver wird.
All das können wir im Moment noch überhaupt nicht absehen, was da genau passieren würde. Aber wenn wir nochmal bei der Finanzierung bleiben, dann zitiere ich mal den Steuerexperten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Der sagt, ein existenzsicherndes Grundeinkommen für alle ist zu finanzieren. Achtung, jetzt kommt's. Wenn die Gesellschaft bereit ist, deutliche Steuererhöhungen auf eigene Einkommen, Vermögen oder Konsum zu akzeptieren. Heißt also, alles möglich, wir müssen es nur wollen. Denn noch was kommt dazu, wir müssten das System ja auch umstellen. Heißt, über einen gewissen Zeitraum müssten quasi beide Systeme parallel laufen und das würde ja unfassbar viel kosten.
Okay, und Systemwechsel für ein ganzes, komplettes Land sind vielleicht auch nicht so einfach. Anders als für einzelne Menschen mal eben in so einem Experiment, in so einer Studie. Aber gucken wir nochmal auf die Einzelnen, die das dann mal ausprobieren durften. Bianca und Sarah, wie wäre denn ihr Leben eigentlich verlaufen, wenn sie jetzt nicht 3 Jahre lang dieses Grundeinkommen gehabt hätten?
Sarah war ja in einer echt schwierigen Situation. Schwanger, vom Partner getrennt. Für sie war das Grundeinkommen also ein absoluter Segen. Wenn sie es nicht gehabt hätte, dann hätte sie es schon irgendwie geschafft, aber dann hätte sie ihr Kind wahrscheinlich früher in die Kita gebracht. So hat sie sich ein halbes Jahr länger mit ihrer Tochter gegönnt und sie hat festgestellt, dass ihr Sicherheit und Stabilität wichtig sind.
Da hat sich das natürlich einfach total angeboten, in dem Büro, wo ich sowieso schon gearbeitet habe, zu sagen, okay, ich werde definitiv auch dahin zurückkommen und ich werde, wenn ich Arbeitszeit steigere, eher dort mehr Stunden machen und habe dann auch effektiv dann von 50% auf jetzt 75% bin ich jetzt, glaube ich, aufgestockt.
Und so kommt sie gut zurecht, hat sie uns erzählt.
Bei Bianca fällt das Resümee ähnlich aus. Sie hätte alles genau so gemacht, auch ohne Grundeinkommen. Trotzdem ist sie natürlich dankbar, dass sie es bekommen hat. Es hat ihr Leben leichter gemacht. Wenn ich mir jetzt aber die Masse an Geld und den riesigen Systemumbau angucke und dagegen halte, dann weiß ich spontan jetzt nicht, ob ich bei der Kosten-Nutzen-Rechnung mitgehen würde und sage, hey, das lohnt sich total für unser Land.
Na, dann puzzeln wir doch mal alles zusammen. Was haben wir? Ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt den Menschen mehr Sicherheit. Sie können sich freier entscheiden, welchen Job sie machen wollen. Sie können sich weiterbilden, sind damit zufriedener, vermutlich auch produktiver für die Gesellschaft. Sie sind weniger gestresst, sind gesünder. Das spart womöglich einiges an Kosten für die gesamte Wirtschaft. Aber, und jetzt darfst du.
Ich komme jetzt mit diesem typischen Verhinderungswort in der Politik. Es tut mir auch total leid. Finanzierbarkeit. Wenn auf der Ausgabenseite mehr als 1 Billion Euro stehen, das ist mehr als doppelt so viel wie der gesamte Staatshaushalt, dann ist das echt schon ein Riesenbrocken. Und das andere große Fragezeichen, was die Leute denn tun, wenn sie auf ihr normales Einkommen plötzlich 50% oder mehr Steuern zahlen müssten, machen sie das dann noch? Lohnt sich Arbeiten dann noch? Will das dann einer noch tun? Können wir einfach hier an dieser Stelle nicht beantworten.
Wie so vieles leider auch nicht. Wie sich das zum Beispiel auf die Preise auswirkt, auch den Arbeitsmarkt, ob es auch längerfristig finanzierbar bleibt oder die Menschen von den hohen Steuern nicht doch abgeschreckt werden. Das ist übrigens ein Kritikpunkt, den viele Ökonomen bei dem Thema immer wieder anbringen. Und ganz interessant, auch die Gewerkschaften sind nicht die größten Fans vom bedingungslosen Grundeinkommen. Für viele von ihnen ist es nicht gerecht, dass jeder das Gleiche bekommt und nicht jeder das, was er braucht. Außerdem befürchten viele, dass Errungenschaften wie Kündigungsschutz oder Arbeitssicherheit und Tarifverträge dann unnötig werden.
Wir sind uns auf jeden Fall einig, ein bedingungsloses Grundeinkommen würde unsere Gesellschaft ganz schön auf den Kopf stellen. Aber vielleicht müssen wir ja nicht gleich in die ganz große Revolution starten. Vielleicht hilft uns ja diese Diskussion, das bestehende System so ein bisschen anzupassen, Ideen daraus zu nehmen, ein bisschen zu verbessern. So sieht das jedenfalls die Wirtschaftspsychologin Susanne Fiedler von der Wirtschaftsuni in Wien.
Ja, vielleicht gibt's kein Grundeinkommen für immer. Vielleicht gibt's eins für 3 Jahre. Ja, wo ich einmal im Leben drauf Zugriff habe, um mich umzuorientieren. Ja, wo ich mich aus der Arbeit rausnehmen kann, um mich zum Beispiel weiterzubilden.
So, ich kann mich in so eine Utopie richtig reinfühlen. Aber ich muss auch sagen, es bleibt für mich halt eher eine Utopie. Auch vielleicht, weil ich immer noch zu viele Fragen habe. Also steile These von mir. Wir zwei werden das bedingungslose Grundeinkommen nicht mehr erleben.
Da gehe ich sogar mit auf die steile These.
Der Plus-Minus-Podcast mit Anna Planken und David Alf mit der Folge Revolution oder Quatsch, das 1200-Euro-Experiment. Und mehr Folgen warten Sie auf Sie natürlich in der ARD-Audiothek, das ist die Audio-App der ARD. Da gäbe es übrigens auch das hier.
Streitkräfte und Strategien.
Jetzt hängt es davon ab, ob Russland einen Waffenstillstand will.
Niemand kann bei der Zerstörung glücklich sein oder wenn unschuldige Kinder sterben.
Militärische Konflikte bringen immer Chaos und Leid.
Die Raketen greifen Ziele mit 10-facher Schallgeschwindigkeit an.
Umso größer die Hoffnung, dass die Waffen ruhen.
Frieden erwächst aus Stärke und da müssen wir geschlossen zusammenstehen.
Bei all den Krisenherden weltweit ist es schwer, den Überblick zu behalten.
Wir sind Stefan Niemann,
Anna Engelke
und Kai Küstner.
Unser Team von Streitkräfte und Strategien recherchiert die Fakten und spricht mit Expertinnen und Experten.
Man kann natürlich ein Szenario zugrunde legen, dass der Krieg in der Ukraine endet, und zwar nicht vorteilhaft für die Ukraine, dass sich Trump weiter aus Europa zurückzieht, die NATO schwächt und Putin das geradezu als Einladung betrachtet. Und ich sage ja nicht, dass Putin auf Berlin marschiert, sondern dass er die 30 Kilometer nach Vilnius marschiert, um die NATO vor beendete Tatsachen zu stellen und zu testen, wie die reagieren würden.
Streitkräfte und Strategien. Jederzeit in der ARD Audiothek.
Fast täglich hatten wir in den vergangenen Tagen Zollmeldungen aus den USA, aber jetzt gab es dann schon wieder eine Kehrtwende, denn Smartphones, Halbleiter, Computer, Tech-Produkte, da rudert die US-Regierung zurück. Die Strafzölle auf chinesische Waren sollten eigentlich steigen, aber offenbar ist der Bedarf an Hightech Made in China dann doch zu groß. Gleich bei uns das Thema, was bedeutet der Handelsstreit auch für Europa? Darauf schauen wir gleich ausführlich um kurz nach zwei. Dann begleitet sie Constanze Nastarowitz durch diese Nacht.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. Computer, Handys und Halbleiter werden von den stark erhöhten US-Zöllen ausgenommen. Das hat die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde mitgeteilt. Giselle Uka.
Damit macht die US-Regierung einen weiteren Rückzieher in ihrer Handelspolitik und entlastet so vor allem Verbraucher, denn die hätten durch die extrem hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte, denn etwa 80% der iPhones für den US-Markt werden in China hergestellt.
CDU-Chef Friedrich Merz hat vor dramatischen Folgen der chaotischen Zollentscheidungen von US-Präsident Trump gewarnt. Die Politik von Präsident Trump erhöhe das Risiko, dass die nächste Finanzkrise schneller kommt als erwartet, sagte Merz dem Handelsblatt. Die Globalisierung sei in ihren Grundfesten erschüttert und das trifft Deutschland wie kaum ein anderes Land. Im Streit um Zölle zwischen den USA und der EU spricht sich Merz für eine transatlantische Freihandelszone ohne Zölle aus. Das wäre für beide Seiten besser. In Berlin-Charlottenburg ist es gestern Nachmittag zu einem tödlichen Streit gekommen. Die Tat geschah auf dem U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Dorothea Echte.
Zunächst waren dort zwei Männer in Streit geraten. Einer von ihnen stach auf seinen Kontrahenten ein. Dieser starb noch vor Ort, sagte die Polizei dem RBB. Der Täter flüchtete in die Schlossstraße. Dort stellten ihn die Polizisten. Der bewaffnete Mann lief auf die Beamten zu, die daraufhin mehrere Schüsse abgaben und ihn festnahmen. Der Messerstecher wurde schwer verletzt und im Krankenhaus notoperiert.
Der Vorschlag von Unionsfraktionsvize Spahn für einen neuen Umgang mit der AfD ruft Kritik hervor. Der SPD-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus Saleh sagte dem RBB, wer Rechtsextremisten gleichstelle mit der demokratischen Opposition, relativiere die Gefahr für Gesellschaft und Demokratie. Spahn ist dafür, bei organisatorischen Fragen im Bundestag mit der AfD so umzugehen wie mit anderen Oppositionsparteien auch. Es gehe nach seinen Worten darum, die richtige Balance zu finden. Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Leverkusen 0:0 unentschieden gespielt. Die weiteren Ergebnisse: Bayern München, Dortmund 2:2, Hoffenheim Mainz 2:0, Mönchengladbach, Freiburg 1:2, Bochum auch.